Ich bin heute da, um euch ein bisschen was über Web-Anwendungsentwicklung zu erzählen und euch so ein bisschen einen privaten Einblick darin zu geben, wie ich das Ganze so historisch erlebt habe bei mir selber. Und da das heute mein erstes Chaos-Seminar ist, erzähle ich erstmal ein bisschen was über mich. Ich bin Dominik Meissner, aber ich mag Abkürzungen, deswegen nehme ich einfach mal die ersten zwei Buchstaben von meinem Vor- und von meinem Nachnamen und ihr dürft mich alle Domme nennen. Macht die Sache wesentlich einfacher für mich und für euch auch. Tja, ich bin 21 Jahre alt. Warum ich das hier so genau sage, das ergibt nachher noch ein bisschen mehr Sinn. Darum warten wir einfach mal ab. Ich studiere hier in Ulm Informatik. So ein bisschen offensichtlich, aber naja. Und das ist, wie gesagt, mein erstes Chaos-Seminar. Und ich bin Web-Anwendungsentwickler seit 2004. Das, ja, bin so ich und ansonsten, ich habe lauter komische Hobbys, unter anderem bin ich ein Hacker und ich mache auch noch andere Hacking-Sachen, also ich bin auch ein bisschen Magier, so die üblichen Sachen, was man halt so macht. Tja, fangen wir mal mit der Zeitreise an. Und ich habe hier so ein bisschen Meilensteine meines Lebens mitgebracht. Und das Ganze begann 1999 mit diesem Buch. Ich weiß nicht mal, wie ich das bekommen habe. Das hat wohl 29 Mark mal gekostet. Und das ist ein Buch über HTML4. Landete irgendwann mal so bei mir und ich habe es ein bisschen gelesen und ein bisschen ausprobiert und so ein paar Webseiten mitgebastelt. Und es hat mich so, ja, ich habe ein bisschen Blut geleckt und habe mich damit so befasst und es hat mir echt gefallen. Es waren so kleine Webseiten. Um so ein bisschen den historischen Einblick zu bringen, zeige ich da einfach mal so einen Screenshot von der Webseite, die es damals auch schon gab. Google. Damals in der Beta. Sah ein bisschen anders aus wie heute. Aber ich denke, jeder von euch kennt es. Dann eigentlich noch im selben Jahr, beziehungsweise im Jahr 2000 ging es weiter. Hat jetzt weniger mit Web-Anwendungsentwicklung zu tun, aber da habe ich zu Weihnachten dieses schöne C++-Buch geschenkt bekommen. C++ für Dummies. Also, meine Eltern sind heute sogar hier. Schenkt niemals einem Kind ein C++ für Dummies Buch. Ich habe das Buch damals nicht besonders verstanden. Ich meine, 2000, da war ich 7 Jahre alt, aber abgesehen davon, es ist didaktisch nicht so gut. Ich weiß nicht, wie die anderen für Dummies Bücher sind, aber das Buch kann ich nicht so empfehlen. Ich habe neulich mal durchgeblättert und nicht zu empfehlen, um C++ zu lernen. Ja, was war... Kann man sonst so anschauen, also die Seite der New York Times. Also sieht heute nicht viel anders aus, aber man sieht schon, es waren so die Anfänge, wo so jeder angefangen hat, Webseiten zu bauen. Es war damals so Mode, jeder hat angefangen, Webseiten zu bauen oder auch Webanwendungen. Schauen wir uns mal MySpace an. 2003 gab es tatsächlich schon MySpace. Sah ein bisschen anders aus, aber es gab es schon. Also es ist gar nicht so was Neues. Und 2004 habe ich dann dieses Buch hier, ich glaube mir sogar selber gekauft, ich bin mir gar nicht sicher. Und jetzt werden sich wieder alle denken, PHP, ich erzähle nachher noch mehr drüber. Ich muss sagen, das war das Buch, wo mich so ein paar Jahre lang begleiten hat, dementsprechend sieht es hier auch aus. Und hat mich so zur Web-Anwendungsentwicklung hingeführt. Und ja, ich so Anfänge gemacht, hauptsächlich erstmal Copy-Paste, weil... Vorne anfangen im Buch ist irgendwie langweilig, fängt man hinten an oder kapiert man nichts mehr, dann kopiert man sich lieber alles zusammen. Das geht eigentlich schon. Nee, und ja, so fing das Ganze an. So, um wieder einen kleinen zeitlichen Einblick zu kriegen, so sah Google 2005 aus. Eigentlich schon fast wie heute. Fehlten noch ein paar so nette Add-ons, aber an und für sich ist es das Google, wo wir auch heute haben. Viel hat sich seitdem nicht getan, das kann man eigentlich gar nicht so sagen, es hat sich viel getan. So 2007 fing es an, dass HTML5 und CSS3 und so und jeder so gesprochen hat und da kommt was ganz Großes und das ändert alles. Und ja, ob es das geändert hat, das sehen wir dann nachher. Das war jetzt mal so die kleine Zeitreise. Und jetzt machen wir mal so einen kleinen Überblick über die verschiedenen Technologien, die man so für eine Web-Anwendung benutzen kann. Das ist jetzt kein vollständiger Überblick, das geht nämlich gar nicht, das sind einfach viel zu viele Techniken, sondern eher so, ich habe mir ein paar rausgesucht, die ich einfach mal kennengelernt hatte, die ich schon mal benutzt habe, mehr oder weniger ausführlich, und mir einfach mal ein bisschen angeguckt habe und so meine Meinung einfach gebildet habe. Und ich fange mit einer proprietären Lösung mal an, nämlich Adobe Flash. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen von Wikipedia geklaut. Also an und für sich, Flash war mal da, um Vektorgrafiken, Animationen, Spiele zu bauen. Und um Internet-Applikationen zu bauen. Okay, warum haben die das damals gemacht? Damals waren die Möglichkeiten der Browser ein bisschen begrenzt. Wenn man sich den alten Netscape mal anguckt, da ging noch nicht viel. Oder so ein Internet Explorer 5 oder 4. Und deswegen haben sie mal angefangen, ja, wir können ja so ein Flash-Plugin in den Browser reinmachen und damit zum Beispiel Videos angucken. Was kann man noch zu Flash sagen? Also irgendwann fing das dann mal mit den ganzen Smartphones an und dann kam so ein großes Argument für Android, wir können Flash abspielen und Apple nicht. An und für sich ist es gar nicht schlecht, wenn die nicht Flash abspielen können, weil es verbraucht ziemlich viele Ressourcen, muss man nicht unbedingt auf einem Handy haben. Und das ist tatsächlich keine Meinung von mir, sondern das steht so auf Wikipedia, das hat ein paar Sicherheitsprobleme und so, mit ein paar meine ich, es gibt 234 Exploits, mit denen man einfach beliebigen Code auf irgendwelchen Rechnern ausführen kann. Muss man sich selber überlegen, ob man das installieren möchte oder nicht, ich habe es bei mir jetzt nicht installiert. Ja, was ist meine Meinung zu Flash? Ich glaube, man merkt schon ein bisschen. Ich finde Flash nicht so super. Es hatte damals seine Berechtigung, da zu sein, aber dank den Weiterentwicklungen von JavaScript und was die Browser so mitbieten, braucht man es heute nicht mehr. Und also wer Flash noch benutzt, kann mal drüber nachdenken, es einfach deinstallieren, weil ich meine, auch YouTube läuft mittlerweile über HTML5 und läuft da sogar meiner Meinung nach wesentlich besser mit. Naja, die nächste Technologie, die ich mal so ansprechen möchte, ist eigentlich so die offensichtliche. HTML. HTML hört man im Zusammenhang mit Webseiten eigentlich immer. Und HTML ist auch fast so alt wie das Web selber, nämlich auch aus den Jahren 1990, also sogar ein bisschen älter wie ich. Und wurde aber erstmals 1997 standardisiert als HTML4. Also alle Sachen, die es davor gab, HTML3, waren alles noch gar keine Standards, sondern eher so Entwürfe. Ja, wie sieht HTML aus? Wenn man andere Programmiersprachen kennt, dann wirkt so HTML erstmal ein bisschen merkwürdig für einen, weil man hat hier irgendwie keine Schleifen und keine If-Anweisungen und ähnliches. Es liegt daran, dass HTML eigentlich gar nicht so eine richtige Programmiersprache ist, sondern eine Beschreibungssprache. Man kann es ein bisschen mit LaTeX vielleicht vergleichen. Man beschreibt sich damit einfach eine Seite. Ja, man hat hier so einen Seitenkopf, da stehen so Metainformationen drin und so einen Körper und da steht dann der Text drin. Dann hat man HTML. Und eigentlich ist jede Webseite, die man so hat, genauso aufgebaut. Wenn man sich jetzt einmal überlegt, so ein Menü, wo man aufklappt, also ich weiß nicht, oder nehmen wir als Beispiel wieder Google. Google ist bei Webanwendungen einfach ein schönes Beispiel, weil Google so das Ganze immer vorantreibt. Man kann sich vielleicht noch an die Zeit erinnern, wenn man bei Google was eingegeben hat und man möchte dann danach suchen, muss man Enter drücken. Das muss man heutzutage gar nicht mehr, da tippt man ein und der zeigt einem schon die Ergebnisse an. Das ist in HTML gar nicht so leicht realisierbar. Dafür gibt es JavaScript. JavaScript ist ja eine Programmiersprache, sieht jetzt auch wieder ein bisschen mehr nach Programmieren aus, wo benutzt werden kann, um den Webseiten ein bisschen Leben einzuhauchen. JavaScript selber ist schon älter wie HTML sogar. Das ist nämlich, beziehungsweise eigentlich gleich alt, das entstand aus dem ECMAScript-Standard. Also JavaScript selber gibt es eigentlich gar nicht, das ist nur so ein Name, an und für sich ist das ECMAScript. Wobei es eigentlich das gleiche ist und das haben halt die Browser irgendwann eingebaut. Da war tatsächlich Internet Explorer der erste, wo das eingebaut hat. Internet Explorer in der Version 3, wenn ich mich nicht täusche, hat damals JavaScript eingebaut. Und seitdem kann man seine Webseiten ein bisschen dynamischer gestalten. JavaScript ist aber da auch ein bisschen so, ja, so lala. Die einen sagen, aha, aber das macht es doch unsicher und installieren sich dann so Firefox-Plugins wie NoScript, um das ganze JavaScript zu deaktivieren. An und für sich sollte JavaScript nicht unsicher sein. Also die Sprache selber hat ein paar offensichtliche Sicherheitsanfälligkeiten. Wenn man jetzt mal guckt, das Ganze ist dynamisch typisiert, das heißt, man sagt ja jetzt nicht irgendwie, das hier ist ein Array, sondern ich sage einfach, ich habe hier eine Variable und was ich da reinstopfe, ist mir egal. Ob ich da jetzt einen Kuchen oder ein Array reinspeichere, ist ganz offen. Und so andere Sachen, also man kann jetzt von JavaScript mit komischen Erweiterungen bestimmt auch irgendwelche Prozesse auf dem Computer starten, aber Browser sollten sowas eigentlich nicht bieten. Was die Browser eigentlich machen, ist das ganze JavaScript in eine Sandbox laufen lassen. Das ist so ein kleiner Sandkasten, wo sich das austoben kann und eigentlich nichts kaputt machen kann. Also eigentlich ist nicht JavaScript der Böse, sondern die Browser. Ja, ich wiederhole kurz die Frage für die Kamera, ob ich es richtig finde, dass ein Programm sich in meinem Browser austobt. Ja, an und für sich nicht. Aber es ist wie mit jedem Programm, ob das jetzt im Quellcode vorliegt, weil, also kurz noch zur Anmerkung, JavaScript ist eine interpretierte Sprache, das heißt, es wird nicht irgendwie im Binärcode ausgeliefert, sondern man kann immer den Quellcode angucken. Ob ich jetzt in Microsoft Office kaufe und das auf meinem PC ausführe und ich weiß, was es tut, oder irgend so ein Stück JavaScript, wo aus dem Internet kommt, auf meinem Rechner ausgeführt wird, ist eigentlich kein großer Unterschied. Ich möchte eigentlich bei beiden sicherstellen, dass es nicht irgendwas kaputt macht. Oder?
Ich meine, wenn Microsoft kann man das ja als bewusste Entscheidung setzen. Wenn man auf eine Webseite klickt, dann hat mir eigentlich noch nicht entschieden, ob ich diese Webseite vertraue und von da Software runterladen möchte und in meinem Browser was von der
Sache. Also offensichtlich vertraue ich Microsoft auch nicht so ganz. Deswegen, also ja, natürlich ist schon was dabei. Ich möchte ein bisschen Einfluss haben, was für Sachen auf meinem Browser laufen und was nicht. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man so NoScript oder so benutzt. Also ich benutze es auch selber, also ich kann es so empfehlen. Aber wenn man jetzt, ich laufe zu viel rum oder wegen der Kamera, wenn man jetzt so Seiten benutzt wie Google oder ja, andere Sachen, wo viel JavaScript benutzt, dann muss man es einfach ein bisschen abwägen zwischen komplett wissen, was das Teil macht und ich möchte ein bisschen die Usability haben. Aber an und für sich ist JavaScript eine schöne Sprache. Och, schön. Aber JavaScript ist eine schöne Sprache und war aber, vielleicht mal kurz historisch zu JavaScript. Man kennt vielleicht die Sprache Java und wenn man hört Java und JavaScript, das könnte irgendwie was miteinander zu tun haben. An und für sich gibt es genau drei Sachen, die Java und JavaScript gemeinsam haben. Das ist einmal das Java am Namen und einmal, wie man die Datumsfunktion und die Stringfunktion. So ziemlich alles andere ist komplett anders. Unter anderem auch das Paradigma. Also was man hier richtig schön schon sieht, JavaScript ist ein bisschen funktional. Das heißt, ich definiere mir hier einfach mal zwischendrin meine Funktion, die irgendwas macht und irgendwann ausgeführt wird. Und dieser funktionale Aspekt ist bei der Webanwendung spielt das eine extrem wichtige Rolle. Ich habe nachher noch eine kleine Demo vorbereitet, wo man es sieht. Und macht die Entwicklung bei Websachen wesentlich einfacher, wie man es jetzt im Vergleich zu Desktop-Anwendungen kennt. JavaScript ist schon eine schöne Sprache, aber manchmal möchte man einfach weniger schreiben und damit mehr machen. Und genau das ist so das Motto von einem der größten JavaScript-Frameworks, nämlich jQuery. Das ist jetzt keine eigene Programmiersprache, sieht eigentlich auch noch genau gleich aus und macht genau das gleiche, die beiden Programme. Das ist einfach nur ein Framework, wo einem ein bisschen die JavaScript-Entwicklung vereinfachen soll. Also man hat ja dieses berühmt-berüchtigte Dollarzeichen von jQuery. Das ist an und für sich, könnte man sagen, wenn man es mit Java vergleicht, eine Klasse, die ganz viele Funktionen bereitstellt. Und auch Sachen wie Selektoren. Also man hat es ja vorhin bei HTML gesehen. Genau. Man hat hier so eine Art Baum, wenn man sich das anguckt, wie bei XML auch. Man hat Elemente und darin wieder Elemente. Das heißt, ich habe hier mein Body-Element, darin habe ich hier so ein P im Paragraphen und darin könnte noch mehr sein. Und was jQuery macht, man kann so Selektoren machen. Also wenn ich hier sage Document, dann kriege ich damit das Document-Object geliefert. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel Body reinschreibe, kriege ich meinen Body, das habe ich hier gemacht. Ich könnte hier aber auch ein P reinschreiben, dann kriege ich meinen Paragraphen und kann damit irgendwelche Sachen machen. Und damit kann man eigentlich recht schön auf irgendwelche Sachen zugreifen, irgendwelche Sachen machen. Und was man bei jQuery auch sieht, die benutzen sehr stark diese anonymen Funktionen. Man hat hier, also ich, wenn das Document ready ist, dann möchte ich, dass folgende Funktion hier ausgeführt wird. Und dann habe ich hier noch so eine for-each-Schleife, könnte man sagen, dass für jedes Element in dem Array die Funktion hier einmal aufgerufen wird und dann das hier ausführt. Also nachher sieht man noch ein bisschen, was das eigentlich so mächtig macht dann. Jetzt hat man bisher eigentlich nur kleinzeitige Sprachen. Also die Sachen, die bei einem daheim auf dem Browser laufen. Es gibt aber auch immer eine Gegenstelle. Im einfachsten Fall ist das ein Webserver, sagen wir jetzt mal ein Apache oder was kleineres wie ein Nginx. Und der liefert einem eine HTML-Seite aus mit ein bisschen JavaScript drin und die wird dann angezeigt. Irgendwann war es den Leuten zu wenig, spätestens als so Sachen mit so sozialen Netzwerken anfingen, wie MySpace oder andere blaue Vertreter. Und da musste man dann irgendwie Dynamik reinbringen auf dem Server, irgendwelche Daten speichern und den Leuten dann ausliefern. Und ich habe es ja vorhin schon mal gezeigt, ich habe hier so ein PHP-Buch und ich mag auch ein bisschen was über PHP erzählen. PHP ist auch eine interpretierte Sprache und auch nicht stark typisiert. Das heißt, ich habe hier auch meine Variablen und schreibe da einfach irgendwas rein. In dem Fall hier ein Array. Arrays in PHP sind eher so ein bisschen wie Hashmaps, wie man Hashmaps aus Java kennt. Also ich habe hier Schlüssel-Werte-Paare und ich kann so ziemlich alles als Schlüssel und so ziemlich alles als Wert benutzen. Und ich habe so for-each-Schleifen, bei all meinen Variablen sind so komische Dollarzeichen davor. Und ich habe manchmal Funktionen, die nicht mal Klammern brauchen, wie zum Beispiel diese Echo-Funktion. PHP ist im Jahre 1995 entstanden, damals als Personal Homepage Tools wurde es noch genannt von dem Entwickler. Der hat sich einfach eine Webseite gebaut, wollte da ein bisschen mehr dahinter haben und hat sich dann so ein paar Skripte gebaut, die das für ihn machen. Und daraus entstand irgendwann PHP. PHP war anfangs mit, reden wir mal von PHP Version 4, da gab es sowas wie objektorientiert, gab es nicht. Das war alles imperativ und man schreibt runter, was man nachher ausführen soll und war nicht besonders schön. Mit PHP 5 haben sie eine Objektorientierung rangeklatscht, muss man jetzt mal sagen. Also man hat ein bisschen Leim genommen und Objektorientierung dran geklebt. So fühlt sich das in der Benutzung auch ein bisschen an. Also es funktioniert gut. Ich benutze gern PHP. Aber viele andere haben damit ein bisschen ein Problem. Es gibt so einen Blogbeitrag, den kann ich empfehlen, mal zu lesen. Und PHP hat viele Probleme. Dadurch, dass es nicht stark typisiert ist, liefert es immer die gleichen Sicherheitsprobleme mit wie alle anderen nicht stark typisierten Sprachen. Und was man auch sagen muss, also damals PHP 4, PHP 3, das war sehr von C inspiriert, also auch von den Funktionsnamen. Wir haben alles klein geschrieben und mit Unterstrichen. Als dann die Objektorientierung mit PHP 5 kam, hat man sich an der Geschwistersprache Java ein bisschen orientiert und hat dann angefangen, so Camel Case zu schreiben, also erst Buchstabe klein und dann zwischendrin ein bisschen groß. Und deswegen wird PHP nachgesagt, dass das Ganze sehr inkonsistent ist. Das stimmt. Also man muss viel googeln, weil man kann sich nicht logisch erschließen, wie die Funktion jetzt heißt. Was bei PHP auch immer angemängelt wird, zum Beispiel, also in Java hat man, um ein Array zu sortieren, eine Sortierfunktion. Der Sortierfunktion kann man dann vielleicht noch sagen, wie er das Array sortieren soll. In PHP gibt es, ich glaube, so 20 Sortierfunktionen. Die eine sortiert aufsteigend, die andere sortiert rückwärts, die andere sortiert zufällig, die andere kann mit Arrays umgehen, die anderen mit was anderem. Man hätte es auch mit einer machen können und da einfach noch einen zweiten Parameter dazufügen können, aber das haben die sich damals nicht so gedacht. Also PHP, ich schreibe gern damit. Das Schöne ist, die Sprache ist echt leicht zu lernen, weil die ist für Nicht-Programmierer gedacht, also für Leute, die damit noch nicht viel machen. Und PHP ist echt schön zum Einstieg. Ein anderer Grund, warum das echt schön ist, wenn man jetzt einen Webserver hat und da sein PHP eingerichtet hat und man möchte ein bisschen hier so entwickeln und ausprobieren, dann muss man nur Speichern drücken und den Browser aktualisieren, hat schon das Neue. Wenn man das mit anderen Sprachen macht, dann muss man es vielleicht erst kompilieren, deployen und dauert viel länger und man sieht nicht sofort die Änderung. Also wer mal dieses Konstrukt Web kennenlernen möchte und einfach mal ein bisschen mit rumspielen möchte, für den ist PHP vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn jemand damit was Ernsthaftes oder Sinnvolles machen kann, dann gibt es andere Möglichkeiten dafür.
Es gibt ja auch andere interpretierte Sprachen.
Ja.
Das meine ich jetzt nicht.
Ja, ich habe vorhin schon mal ein bisschen von Java gesprochen. Dann muss ich jetzt auch mal auf Java eingehen. Also Java ist jetzt auch schon echt alt. Okay, da habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie alt, aber ich glaube irgendwann aus den 80er Jahren sogar schon. Tut eigentlich auch nichts zur Sache. Und wenn man Java denkt, dann denkt man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment an Web, sondern denkt vielleicht so an so Desktop-Applikationen, die nie so ganz so funktionieren, wie man es gern hätte. Und man muss, oder die Windows-Nutzer denken die ganze Zeit an diese Update-Fenster, die immer wieder aufspringen. Manche denken bei Java vielleicht auch an viele Sicherheitslücken oder denken an diese Java-Applets, die früher oder heute ähnlich wie Flash benutzt wurde, um dem Browser ein bisschen mehr Intelligenz einzuhauchen. Aber man kann Java auch auf der Serverseite einsetzen. Und also sieht man jetzt hier nicht, da werde ich später zu was zu erzählen. Und an und für sich ist es aber auch gar nicht so wild. Also man kann eigentlich jede Programmiersprache serverseitig einsetzen. Die muss ja nichts anderes machen, als am Ende den Text ausgeben. Und das geht mit Java auch. Und ich habe lange drüber nachgedacht, ob das mit Java Sinn macht, so Websachen zu schreiben oder nicht. Und kam dann irgendwann zu dem Entschluss, ja eigentlich warum nicht? Weil man hat hier eine starke Typisierung, man hat objektorientiert und es läuft recht schnell, auch wenn man es nicht glauben mag, aber es läuft doch recht schnell und es lohnt sich eigentlich so fürs Web zu benutzen. Das haben sich andere natürlich auch gedacht und so wie bei jeder Webtechnologie, die es so auf dem Markt gibt, fängt man irgendwann irgendwelche Frameworks zu schreiben, also wie jQuery für JavaScript gibt es auch 500.000 Frameworks, um mit Java Webanwendungen zu machen. Und auf eins möchte ich hier eingehen, das ist das Google Web Toolkit. Nicht, weil es von Google ist, sondern weil die einen echt interessanten Ansatz gefahren haben. Mit Google Web Toolkit programmiert man in Java die Serverseite, aber auch die Client-Seite. Das, was man jetzt hier als kleiner Quellcode sieht, ist jetzt die Client-Seite, wo nichts anderes macht als hier so eine Table und schreibt da so drei Texte rein und so einen Button und fügt die dann zur Seite hinzu. Wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist ein HTML, das wäre so ein Table-Tag und ein TR und das war es dann eigentlich auch schon. Und eigentlich macht er nichts anderes. Also diese Flex-Table ist nichts anderes als eine HTML-Table, auf die man dann noch zugreifen kann und später noch was hinzufügen kann. Und ja, was ist das Innovative an GWT war, das sollte man vielleicht mal sagen. Der Java-Code von der kleinen Seite, der wird nicht in Java kompiliert, sondern Google hat da einen Cross-Compiler geschrieben, der aus Java, JavaScript und HTML macht. Und man mag sich jetzt überlegen, die sind schon ein bisschen irre, sind sie auch irgendwie, aber das funktioniert sogar ganz gut. Aber es stoßt auch irgendwann an seine Grenzen. Also ich habe letztes Jahr viel mit GWT verbracht, viel Zeit damit aber auch verschwendet. Also meine Meinung zu GWT, es ist cool, man kann es sich angucken, vor allem wenn man nicht viele Programmiersprachen lernen möchte, sondern nur eine, wie zum Beispiel Java. Nachteil an GWT ist aber, der Java-Code, der für die Client-Seite kann nur ein Subset von Java benutzt werden. Also ich kann dann nicht meine komplette Java-Sprache schreiben, sondern bei so Sachen wie Generics hört es dann langsam auf, dass man die Sachen benutzen kann. Und das ist dann ein bisschen, ja, man muss manchmal so Krücken programmieren. Wenn man es direkt in HTML gemacht hat, hat man irgendwie drei Zeilen geschrieben. In GWT habe ich dann mal 400 Zeilen gebraucht, damit es das gleiche macht, wie ich mit HTML und CSS machen kann. Also es geht, es funktioniert gut, es man kann schnell damit was auf die Beine stellen, aber es hat ja doch Probleme auch. Tja, dann habe ich noch eine echt junge Technologie, beziehungsweise eigentlich eine Technologie, von der ich vorhin schon erzählt habe.
Ich habe nur mal eine Zwischenfrage. Du hast vorher mir erzählt, Java und JavaScript hält aus dem Namen nicht sehr viel gemein. Warum nennen sie denn so einen ähnlichen Namen?
Das weiß ich. Kurz für die Kamera noch die Frage wiederholen. Ich habe vorhin ja gesagt, dass Java und JavaScript nicht viel gemeinsam haben, warum sie denn trotzdem einen ähnlichen Namen haben. Das weiß ich selber gar nicht so genau und ich konnte es auch nicht finden. Nico hat mir da aber vorhin erzählt, dass er meinte, dass die JavaScript-Leute das damals JavaScript genannt haben, weil sie Java cool fanden.
Das ist sowas, hatte ich auch mal irgendwie, weil es ein Hype war.
Ja. Ob das jetzt so wirklich war, weiß man nicht. Genau, also, reden wir noch mal ein bisschen über JavaScript. Man kann JavaScript auch auf der Serverseite einsetzen. Und da gibt es jetzt dieses Node.js, das ist so ganz neu und ganz krass und jeder findet es cool. Das gibt es erst seit 2009, also wirklich noch in den Kinderschuhen. Und das war damals was, da hat man auch gedacht, die sind noch irre, JavaScript auf dem Server, wer macht denn sowas? Ja, stimmt, genau, da wurde auch schon mal ein Chaos-Seminar drüber gehalten, letztes oder vorletztes Jahr von Michi Müller, glaube ich. Lohnt sich anzuschauen, war ein gutes Chaos-Seminar. Also man muss sich doch denken, die Leute sind noch ein bisschen irre, JavaScript auf dem Server, das ist, nee, also so irre waren die gar nicht, weil das wurde ungefähr schon 20 Mal in der Vergangenheit ausprobiert. Und ich glaube, das erste Mal so im Jahr 1995 oder 1996, also das ist gar nicht so neu, die Idee, aber die haben es mal richtig gut umgesetzt. Und was Node.js verspricht, ist, beziehungsweise bei vielen Sprachen muss man sich immer darum kümmern, dass Sachen parallel ausgeführt werden, um die Sachen zu beschleunigen. Also so ein Computer mit mehreren Prozessoren kann ja mehrere Sachen gleichzeitig machen. Da warum sollte man dann auch nicht mehrere Sachen gleichzeitig im Programm machen lassen? Und Node.js hat da so ein Paradigma, könnte man sagen, in Node.js wird alles gleichzeitig ausgeführt, außer das, was man selber schreibt. Das klingt komisch, ist aber eigentlich so, wenn man sich jetzt hier den Fluss anguckt, das wird alles gleichzeitig ausgeführt, das hier ist eine andere Funktion, die wird wann anders ausgeführt. Also eine Funktion in sich selber wird am Stück ausgeführt, aber jede andere Funktion kann irgendwann ausgeführt werden. Und dadurch ist das Ganze wieder parallel. Wen das interessiert, wie das genau funktioniert, der sollte wirklich das Chaos-Seminar angucken. Das können wir ja dann auch verlinken auf der Seite. Ja. Was macht dieser kleine Abschnitt hier? Das sind jetzt 10 Zeilen, wenn es hochkommt. Und was das macht, ist, es ist ein kompletter Webserver. Also sowas, was Apache ist, ist das hier in 8 Zeilen. Wir haben hier zum einen, schauen wir uns mal die Zeile an mit dem App-Use-Static. Da wird einfach ein Verzeichnis genommen, Public HTML, und alles, was darin ist, wird ganz normal ins Web gelegt und es kommen HTTP-Requests und er schickt dann die Seite zurück. Also eigentlich das, was man so von einem Apache kennt. Ich sage noch, er hört auf Port 8080 und hier oben habe ich sogar schon eine halbe API mit drin, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich auf dem Pfad API Hello zugreife, dann kann ich hier einen Namen übergeben. Und zurückgesendet wird dann Hello und der Name dahinter. Also das ist schon eine Webanwendung in 10 Zeilen. Die kann nicht viel, aber es ist eine vollständige Webanwendung. Und deswegen, also Node.js finde ich echt interessant. Ich habe selber damit noch nicht so viel gemacht, eher so kleine Hackereien. Aber es lohnt sich anzuschauen, auch für die Leute, die eher neu sind, weil man benutzt JavaScript schon auf Client-Seite, dann kann man es auch auf Server-Seite benutzen und muss gar nicht so viel lernen. Tja, aber jetzt kann man sich vielleicht auch eine Frage stellen, wie würde ich das eigentlich machen? Oder wie kann man es machen? Und wie man es machen kann, ist meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Meinung, muss ich ganz klar sagen, ich bin Fan von KISS. Keep it simple and stupid. Warum sollten wir es kompliziert machen, wenn es auch ganz, ganz, ganz einfach geht? Und im gleichen Maße muss man sagen, es gibt einen Browser, darin läuft schon mal HTML, CSS und JavaScript. warum sollte ich jetzt mich mit irgendwelchen Frameworks erschlagen, die mir die Arbeit eventuell einfacher machen, aber mich dafür in einem ganz anderen Rahmen wieder total einschränken? Das finde ich meiner Meinung nach ein bisschen komisch, deswegen bin ich Verfechter von, ich benutze HTML, JavaScript und CSS. Hier unten steht jetzt noch Java, warum das steht, das hängt nachher mit der Live-Demo zusammen, das sage ich dann. Aber jetzt mal so rein aus Neugier, wer weiß, wie es funktioniert, wenn man eine Webseite aufruft? Gut, für alle anderen zeichne ich trotzdem kurz an die Tafel. Ich wollte nämlich unbedingt, wenn ich hier meinen Vortrag halte, die Tafel benutzen. Oh ja, gute Idee. Naja, also wir haben da so eine Cloud, so eine Wolke, das ist das Internet. Das soll eine Wolke darstellen. Und hier irgendwo drin liegt auch unser Webserver. Also wir sagen jetzt mal, das ist einfach unser Webserver. Und dann haben wir hier noch so einen Client. Hier unser Browser und man geht jetzt hier auf irgendeine Seite, sagen wir mal ulm.ccc.de. Ja, was der da macht, der geht hin zu dem. Ja. Genau. Und was jetzt der Browser einfach macht, ist, der sagt hier dem Webserver, also das ist jetzt der ulm.ccc.de Webserver. Und frag ihn einfach mal, gib mir mal deine Seite. Dieses Slash da hinten, das ist einfach das, was hinten nach der Domain als Part dran steht. Also steht da mal dran, slash index.html, sagen wir jetzt mal. Aber wir sagen jetzt einfach mal, gib mir mal die index.html. Und was der Webserver macht, man kann es sich fast nicht denken, aber anwartet drauf und schickt da die Seite mit. Das ist die ganze Magie, die passiert, wenn man eine Internetseite aufruft.
Ich glaube, ein bisschen detaillierter hatten wir das mal im allerersten Chaos-Seminar 99. So mit der, ich meine, Ulm.ccc, da müssen wir einfach einen Webserver fragen. So,
ja. Genau, ich sage es auch nochmal, ich habe das ein bisschen vereinfacht. Das war scheinbar im ersten Chaos-Seminar 1999 detaillierter beschrieben, wen es interessiert. Ich mache jetzt hier hinten mal noch ein kleines Extra dazu. Also sagt mir, das hier ist jetzt unser Webserver. Und das ist jetzt nicht eine statische Seite, sondern da soll noch irgendwas zusätzlich passieren. Dann geht der hier einfach noch hin und fragt hier irgendwas, irgendein Programm. Hier gibt mir mal die Seite und die wird dann wieder an den Webserver zurückgeschickt. Hier kann jetzt liegen, es könnte PHP sein, ein PHP-Interpreter, es kann Java-Programm sein, es kann ein C- oder C++-Programm sein, es kann Python-Skript sein, es kann sein, was es will. Ich kann auch eine Webseite in Assembler programmieren, aber nein. Und das ist eigentlich die Sache, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man jetzt an Web-Anwendungen rangeht, also ich habe noch gar nicht viel über Web-Anwendungen geredet, auch wenn das der Name von dem Vortrag ist. Darum, eine Web-Anwendung ist eigentlich gar nicht viel anderes wie eine Webseite. Eine Web-Anwendung ist einfach eine Webseite, wo man irgendwas machen kann. Wir haben eine ganz einfache Web-Anwendung und eine der ersten, die ich programmiert habe, weil es in diesem Buch drin steht, ist ein Gästebuch. Ein Gästebuch, wo man einfach einen Text hinlassen kann, man drückt auf Speichern und er bleibt da. Ja, da passiert hier noch ein bisschen mehr, weil wenn ich dann einen Text hinterlasse, dann wird ja quasi der Text noch mit an den Server geschickt, der speichert sich das irgendwann und gibt auch irgendwann eine Anfrage zurück. Und die Sache, wo so sich die ganzen Web-Frameworks eigentlich unterscheiden, ist nur die Sache, wie die Daten vom Client zum Server übertragen werden.
Bei GWT zum Beispiel muss man sich um den Part hier gar nicht kümmern. Mikro ist gerade irgendwie ausgefallen oder aus. Kann das sein?
Ja, das ist ein Strom
leer. Ja, die Batterie ist leer.
Ah.
Danke, wir haben ja das andere. Die Technik aus.
Hörst du mich wieder?
Ja. Wunderbar.
Okay. Genau, Faden wieder kriegen. GWT zum Beispiel kümmert sich um das Ganze mittendrin und ich krieg's gar nicht mit. Also ich sage einfach, ich habe hier meinen Client und die Daten möchte ich nachher auf dem Server haben. Wenn man sich das Ganze bei PHP anschaut, da hat man eine richtige starke Trennung, weil Client ist was ganz anderes wie der Server, weil PHP kann ich nicht auf dem Client schreiben. Da werden die Daten auf irgendeine Art, die ich mir ausdenken muss, entweder ganz normal vom Browser, also das wird immer vom Browser übertragen, aber ganz normal bei so Seitenaufrufen mit übertragen oder eben per JavaScript kann ich auch Daten an den Server schicken. Und das ist eigentlich die Sache, wo das so ganz weit auseinanderläuft, wie man die Daten verpackt, dass man die auf dem Server wieder auspacken kann, beziehungsweise wie verpackt man die Antwort vom Server, dass man sie auf dem Client gut verwenden kann. Da könnte man jetzt zum Beispiel XML verwenden und große XML-Definitionen nutzen, um sein Format zu spezifizieren und alles. Ich finde das viel zu kompliziert. Und also es gibt viele komplizierte Möglichkeiten, das zu verpacken, oder ich kann mir selber irgendwas ausdenken, um irgendwelche Daten zu verpacken, aber da gibt es was. Da gibt es was echt Tolles. Ich schalte mir hier wieder auf Präsentation um. Das ist einfach. Das erfüllt KISS, das ist genau das, was man eigentlich möchte. Und das ist JSON. Für die, die ein bisschen sich mit Sprachen auskennen, habe ich hier das Syntaxdiagramm mit angehängt. JSON ist eigentlich so eine kleine Subsprache von JavaScript oder beziehungsweise von ECMAScript und das ist die JavaScript Object Notation. Damit kann man, wie mit XML eigentlich auch, nur viel, viel einfacher irgendwelche Sachen serialisieren und dann anschließend übertragen. Ja, ich habe hier entweder Objects, da ist es einfach wie so eine Hashmap, ich habe irgendeinen Namen, dem ist irgendein Wert zugewiesen und davon beliebig viele. Oder ich habe Arrays, da habe ich irgendeinen Wert und noch irgendeinen Wert und noch irgendeinen Wert. Und was so ein Wert eigentlich ist, ein Wert kann sein ein String, ein Number, ein Object, ein Array, ein True oder ein False oder ein Null. Und dann gibt es hier noch die Strings, das ist einfach so ziemlich alles, was ich in Unicode darstellen kann. Und zwei Backslashes und Escapes, Backslashes in Anführungszeichen müssen noch escaped werden. Und Nummern sind, wer hätte es gedacht, Nummern. Und das hier war die komplette Sprache, also komplizierte witzig, das war alles. Und ich kann damit super leicht Objekte serialisieren. Und wie leicht das wirklich ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe eine Live-Demo. So. Ich habe nur meinen Rechner dreimal vorhin neu gestartet, deswegen muss ich die nochmal kurz aufmachen. Und zwar habe ich mir mal als Beispiel was rausgesucht, was zumindest jeder, der einen Ulm Informatikstudent auf jeden Fall kennt. Aber ich erkläre es auch kurz. Es gibt in Ulm das Softwarepraktikum, wo man so ein bisschen mal eine Anwendung schreiben muss und da Web was Tolles ist und Web geil ist, muss man es als Webanwendung machen. Und da gibt es hier den Wochenplaner. Das ist einfach so ein Programm, das muss jeder schreiben einmal, der sein Sopra machen möchte. Und das ist eigentlich nichts anderes wie ein kleiner Stundenplan, könnte man sagen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Und das, was man hier sieht, ist bisher nur HTML, ein bisschen CSS für die abgerundeten Ecken und JavaScript und also JavaScript verbunden mit jQuery, weil jQuery macht die ganze Entwicklung wesentlich einfacher und das kam raus. Und was ich jetzt machen kann, gehen wir mal auf neue Termin, kommt so ein tolles Pop-up, ich gebe hier Chaos-Seminar ein, Montag, 20 Uhr, speichern, bekomme ich noch so eine kleine Rückmeldung, Chaos-Seminar am 0 um 13, das sind die Daten, wie es intern gespeichert wird, und danach steht hier mein Chaos-Seminar. Das ist eine vollfunktionsfähige Web-Anwendung und hat aber einen kleinen Nachteil. Wenn ich jetzt oben in meinem Browser auf den Refresh-Button drücke zum Aktualisieren, ist er wieder weg. Weil die Daten werden ja nirgends gespeichert. Darum, ja, wie könnte man das machen? Ich zeige jetzt mal kurz, wie die Anwendung überhaupt funktioniert. Genau. Soll ich es ein bisschen größer nochmal? So, machen wir es mal einen Punkt größer. So, ich habe hier jetzt mal meine Index.html. Ja? Und da ist, also sieht jetzt viel aus, ist aber gar nicht viel. Ich habe hier meinen Kopf, da stehen eigentlich nur drin, ich möchte ein paar Stylesheets und ich lade jQuery von den Google-APIs. Also es kommt gerade voll rüber, als würde ich auf Google stehen. Das ist... Das bietet sich einfach an, wir haben eines der größten Content Delivery Networks der Welt, deswegen Google ist gar nicht so ohne. Und ich binde hier mein eigenes Style Sheet ein und mein eigenes JavaScript, wo er halt die Anwendung macht. Habe hier so ein Tag, wo Wochenplaner drin steht und eine Tabelle, wo noch nichts drin ist und der Button, das ist das, was einem angezeigt wird. Und drunter habe ich noch meinen Dialog mit Name, Tag, Uhrzeit, wo die ganzen Felder auch noch nicht befüllt sind, weil vielleicht möchte ich das irgendwann mal ändern, was da drin steht. Und ganz unten schließe ich dann noch hier mein HTML-Zeug. Das ist eigentlich gar nicht so ein großer Act. Ich mache das Ganze mal ohne Stylesheet kurz, damit man sich vorstellen kann, was der Unterschied wäre, wenn ich da kein Stylesheet hätte. Also so sieht der Wochenplaner eigentlich aus. Schon mal ein großer Unterschied. So sah das mal vor 10 Jahren aus. Und jetzt habe ich hier ein Stylesheet von 31 Zeilen und dann kommt das dabei raus. Ich bin kein großer Grafiker, auch kein großer Designer, aber das ist gar nicht mehr so schwer. Ich meine, ich mache hier so ein bisschen, ich stelle eine Größe fest, ich mache, dass das mittig ist, ich mache einen Hintergrund, sage, das soll abgerundet sein, mache hier Center, mache hier Zeug. Eigentlich keine wilden Sachen und hat einen großen Effekt. Hier muss ich nochmal kurz in die Geschichte eintauchen. Vor 10 Jahren hat man das noch nicht gemacht, weil es ging einfach noch nicht. Die ganzen Browser haben, also man hat jetzt so die großen Browser, es ist der Firefox, mittlerweile Chrome und der Internet Explorer. Ich nenne mal die drei, weil das sind auch die drei verschiedenen Engines, wo benutzt werden, um die Sachen halt zu parsen. Und die haben sich nie so ganz an den Standard eigentlich gehalten. Also jeder hat so ein bisschen sein eigenes JavaScript verstanden. Jeder, also CSS war noch viel schlimmer, die Cascadian Style Sheets. Jeder hat seine eigenen Style Sheets gehabt. Da hatte jeder seine Erweiterungen drin und die waren überhaupt nicht kompatibel und kein anderer Browser hat das jemals verstanden. Und HTML, sogar da gab es Differenzen, wobei man da gar nicht so viel abweichen meinte, dass, gar nicht so meint, dass man da viel abweichen könnte. Und das hier ist jetzt, sind so Sachen hauptsächlich aus CSS 2, wo eigentlich nie umgesetzt wurde, aber jetzt so langsam in den Browsern überall drin ist, dass man es benutzen kann. Und das macht die Entwicklung wesentlich einfacher. Man braucht nicht irgendwelche Browserweichen definieren, in dem Browser soll es so aussehen, in dem anderen bitte so, sondern es sieht eigentlich überall mittlerweile ähnlich aus. Manchmal im Internet Explorer noch ein bisschen anders, aber Chrome und Firefox verhalten sich schon recht ähnlich. Opera benutzt, soweit ich weiß, auch WebKit, oder?
Ja.
Ja, also von daher ist es ähnlich, ist es analog zu Chrome.
Nö, ist nur ein bisschen anders.
Ja, die textbasierenden Browser lassen wir jetzt mal außen vor, weil da ist es wirklich ein bisschen anders. Warum ich übrigens Chrome benutze, Google ist, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ist, was diese ganzen Web-Sachen angeht, einfach so ein bisschen der Vorreiter. Die haben das Ganze extrem vorangetrieben mit allen ihren Sachen und auch vielen Open-Source-Projekten, also die, wo so eine Anti-Google-Einstellung haben, Die haben das Web wirklich weit vorausgebracht und haben einen Browser gebaut, der echt gut ist. Ich benutze hauptsächlich Firefox, aber für so Webentwicklungssachen ist der Chrome tatsächlich irgendwie teilweise praktischer. Weil, wenn man weiß, dass der es richtig anzeigt, dann scheint es schon mal zu stimmen.
Was heißt denn das von Chromium?
Genau, Renz meint gerade, was ich von Chromium halte. Genau genommen ist das hier kein Chrome, sondern Chromium. Chromium ist so eine abgespeckte Variante, wo ein bisschen von den Google-Sachen rausgepatcht wurden, dass man einfach nicht irgendwie alle Daten an Google schickt, wenn man das Ding benutzt. Deswegen, also Chrome oder Chromium, also die ganzen Chrome-basierten Browser sind alle echt gut für solche Sachen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also wir haben jetzt unser Stylesheet gesehen und wir haben unsere HTML gesehen, aber woher kommen jetzt eigentlich die ganzen Daten? Also warum steht hier Wochenplaner? Das steckt alles in meinem JavaScript drin und auch das nehme ich mal kurz aus Demonstrationszwecken raus. Genau. Also ohne mein JavaScript sieht das ganze Ding nur noch so aus. Und ja, also die drei Komponenten machen das Ganze einfach zusammen. Man kann auf keine irgendwie verzichten, deswegen, also wenn man kennt, also die Leute, die NoScript benutzen, um ihr JavaScript zu deaktivieren, die kennen so einen Anblick ganz sicher schon. Viele Webanwendungen gehen einfach nicht davon aus, dass jemand JavaScript deaktiviert, weil sie sonst einfach überhaupt nicht mehr funktionstauglich wären. Und also man kann es teilweise machen, dass es auch ohne JavaScript funktioniert. Hier habe ich jetzt mal drauf verzichtet, weil das Ganze dreht sich ja um Web 2.0 und so. Deswegen braucht man hier JavaScript. Was macht das Ding hier? Das ist eigentlich auch kein Riesen-Act. Ich habe hier wieder diese Document-Ready-Funktion von jQuery, wo einfach aufgerufen wird, wenn die Seite geladen wird. Und ja, ich fülle hier meine Tabelle mit den Wochentagen und den Uhrzeiten. Hier lege ich mal den Dialog fest, was das angezeigt werden soll, wie breit mein Dialog ist und die beiden Buttons, die der Dialog noch anzeigt, das Speichern und das Abbrechen. Und bei dem Speichern habe ich dann hier unten noch, wird mir im Moment gerade ausgerufen, was ich eben gespeichert habe. Das haben wir vorhin gesehen, als ich was eingespeichert habe. Und ja, was hat man hier noch? Es wird, hier werden noch die beiden Auswahlfelder für Uhrzeit und Tag befüllt. Wir haben eine kleine Funktion, um ein Event zu rendern, was nichts anderes macht, als das Event in eine Tabelle eintragen. Also eigentlich auch keine große Magic. Und noch eine kleine Funktion, wo unser Formular wieder zurücksetzt, wenn man den Dialog zumacht. Tja, zwei Sachen stehen hier jetzt noch gerade so als großer Kommentarblock drinne. Das ist einmal dieses Submit Event to Server und einmal Receive Events from Server. Das ist jetzt das, was noch fehlt. Das heißt, wir wollen ja irgendwie unsere Sachen vom Client an den Server kriegen und da speichern. Das ist eigentlich der ganze Act der Web-Anwendungsentwicklung. Alles andere ist gar nicht so wild. Aber wie kriege ich meine Daten zum Server und wie kriege ich sie wieder zurück? Da wir hier nur zwei Operationen haben, einmal speichern und einmal lesen, nutze ich hier einfach mal aus, dass das HTTP-Protokoll einmal ein GET-Request kann, um Sachen zu holen und ein POST-Request, um Sachen zu schreiben, sage ich jetzt mal, und nutzen einfach die beiden Sachen. Und genau das machen wir jetzt eigentlich. Fangen wir mit dem Schreiben an. Das geht nämlich mit jQuery wunderbar. Das Stichwort, was mir sagen müsste, ist AJAX. Das ist asynchrones JavaScript and XML. Nur wir benutzen es ohne XML, weil XML ist kompliziert, hatten wir vorhin schon. Und ich schreibe hier einfach nichts anderes hin, als ich möchte hier so einen Post-Request, dann welche Seite ich aufrufen möchte, in dem Fall die API-Seite. Und was möchte ich mitschicken? Ich habe hier ein Stückchen oben, habe ich schon so ein Event-Objekt definiert, wo einfach mein Tag, meine Uhrzeit und mein Titel drin ist. Das schicke ich dem mit. Und was soll er machen, wenn die Anfrage erfolgreich war? Dann kriegt er eine Funktion, die wird dann aufgerufen. Und da soll er nichts anderes machen als das Event, wo ich habe. Also das habe ich hier unten drin, das soll das Event anzeigen und den Dialog dann schließen und clearen. Schreiben wir das rein. Und die Daten werden an den Server geschickt. Zu einfach. wie kriege ich die Daten vom Server zurück? Man könnte fast meinen, das wäre komplizierter. Eigentlich nicht. Hier ist es ja. Ich möchte einen GET-Request machen an die API-Seite und bekomme ja was zurück, nämlich Events. Und in der Funktion werden dann die Events irgendwie benutzt. Ich mache da mal so eine For-Each-Schleife und für jedes Event möchte ich, dass folgende Funktion aufgerufen wird, wo nichts anderes gemacht wird, als das Event in die Tabelle reinzufügen. Und das war es an und für sich schon. Was ich jetzt möchte, ich weiß ja, dass ich vom Server dann anschließend JSON-kodierte Daten zurückhalte. Das heißt, ich kann ihm hier noch sagen, wart mal, dass hier JSON kommt und dann wird er das auch direkt als JSON benutzen. Und das, also eigentlich würde nur Text zurückgesendet werden und ich hätte hier so einen String, wo eben meine Daten rein serialisiert sind. Aber dadurch, dass ich das Ganze in JSON mache und JSON einfach JavaScript-Objekte sind, kann ich die einfach direkt benutzen und muss mir um nichts Gedanken machen und alles funktioniert. Leider ist es damit jetzt noch nicht ganz getan, weil ich meine, ich sende jetzt die Daten an den Server, aber der Server muss ja auch wissen, was er damit machen soll. Deswegen müssen wir hier noch ein bisschen eine Serverseite machen. Ich habe mir lange überlegt, was für eine Technologie ich jetzt mal zeige für die Serverseite. Bei PHP wären das 5 Zeilen, das wäre ein bisschen langweilig. Und Node.js ist cool, aber man sieht ja dann nur eine Sprache. Darum habe ich mir gedacht, ich nehme mal Java. Das Ganze hier läuft nämlich nicht in einem Apache oder sowas, sondern ich habe da den Jetty-Webserver genommen. Das ist von Eclipse programmierter Servlet-Server. Und da schauen wir uns nochmal an. Ich habe hier schon was vorbereitet. Genau. Habe hier die Klasse. Und ich habe schon ein paar Sachen reingeschrieben, nämlich ich möchte die Sachen nachher irgendwann in der Datenbank speichern und das mag ich jetzt euch nicht zeigen, wie ich eine Datenbank benutze, weil ich meine, das ist auch kein großer Act und das hat nicht viel mit Web zu tun. Deswegen, das hier ist eigentlich dieses Speichern und Lesen aus einer Datenbank und ich habe hier eine kleine Klasse, wo mein Event repräsentiert. An und für sich speichere ich es in einer Datei und lese da wieder aus. Also kein großer Act. Aber was ich ja jetzt machen muss, ist, ich muss irgendwie die beiden Anfragen, die vom Server kommen, empfangen und auswerten. Und ich benutze hier reine Java Servlets. Es gibt da viele Frameworks, es gibt da Struts zum Beispiel, ich glaube auch von Apache ist das, wo einem da wieder viel abnimmt und viele Zwischenschichten reinbringt. GWT basiert auch irgendwo rein auf Java Servlets. Und ich habe immer das Gefühl, die ganzen Frameworks schränken einen viel zu sehr ein, deswegen benutze ich einfach direkt Java Servlets und das ist gar nicht so schwierig und vor allem ganz angenehm eigentlich. Ich mache hier meine DoPost-Methode und bekomme dann hier so einen Request übergeben und eine Response. Also die Response kriege ich mit übergeben, aber das ist eigentlich die nachher zurückgeschickt wird. Genau. Und ja, werfe noch ein paar Exceptions, das mache ich jetzt mal aus Faulheit so. Ups, das war ein Fehler. Danke. Genau. Die Methode wird jetzt aufgerufen, wenn so ein Post-Request kommt. Das heißt, wenn jemand reinschreiben möchte. Und ja, was machen wir beim Schreiben? Wir lesen einfach mal aus. Das heißt, wir kriegen da übergeben. Da, hoppla. Wir bekommen beim Request, habe ich hier ein Get-Parameter. Und hol mir dann den Title mal. Das Ganze mache ich dreimal. Ich kriege hier dann noch ein Int für Time und ein Int für Day. Und habe hier meine Variablen jetzt eigentlich schon auf dem Server und kann hier jetzt machen, was ich möchte. Und ich baue mir hier dann so ein Event, wo ich die einfach übergebe. Das ist jetzt ganz normales Java, kein großer Aufwand mehr und schreibt es dann in meine Liste mit rein und speichert sie dann. Danke, Nico. Also ich da HTTP ein rein textbasiertes Protokoll ist, bekomme ich natürlich nur Strings übergeben, also nur Textinformation. Das heißt, ich muss meinen Text, den ich hier bekomme, noch kurz in Integer umwandeln. Ja, dann habe ich hier mein Event, ich lese meine Liste ein, füge das zu meiner Liste hinzu und tue meine Liste wieder speichern. Und schon ist das für ewig in der Datenbank drin. Sehr aufmerksam. Ich habe das da viel, viel einfacher gemacht, dadurch, dass ich das nur stundenweise adressiere. Das ist einfach meine 8, die 0, meine 9, die 1 und so weiter. Und 20 müsste dann irgendwo die 13 sein oder so. Weiß nicht genau. Dann ist noch die Frage, wie kriege ich meine Daten wieder zurück? Man kann sich vielleicht denken, ich habe eine Do-Get-Methode. Und auch hier, ich bin mal ein bisschen faul und kopiere das Ganze. Auch hier habe ich einen Request und einen Response. Und ja, ich möchte hier jetzt ja wirklich Daten zurücksenden. Das heißt, ich muss meine Response ein bisschen vorbereiten und setze einfach meinen Content-Type. Das macht nichts anderes als den Content-Type-Header von HTTP setzen. Und ich möchte hier JSON zurückschicken, das Ganze Unicode kodiert und man kennt ja auch diesen Status 200 okay, auch das wollen wir haben, damit der Client weiß, dass da hier die Anfrage erfolgreich war. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie Daten reinschreiben. Na gut, dann schreiben wir nochmal Daten rein. Also holen wir uns auch erstmal wieder unsere Liste. Ja. Ich glaube mir wieder die Zeile hier oben, wenn ich voll bin. Ich habe hier wieder meine Liste abgerufen. Und ich mag das Ganze in JSON schreiben, also brauche ich hier so ein JSON-Array. Und das definiere ich mir. Was übrigens noch so toll an JSON ist, es gibt für jede größere Programmiersprache oder eigentlich für jede Programmiersprache eine Implementation von JSON. Das heißt, bei XML braucht man irgendwelche komplizierten Parser. In Java gibt es allein 5 verschiedene von Hause aus. Also 3, aber kann ja übertreiben. Und JSON ist so simpel, da gibt es ganz kleine Parser und ist jetzt vielleicht nicht für große Daten geeignet, aber für das, was die meisten so hin und her schicken, auf jeden Fall. Genau, dann gehen wir unsere Liste durch und wollen dann hier die ganzen Objekte, unsere Event-Objekte reinlegen. Sagen hier, wir wollen ein neues JSON-Object und da schreiben wir einfach so Sachen rein, so Values wie den Titel, die Zeit und den Tag. Hier sind wir jetzt eigentlich wieder schon im JSON- bzw. JavaScript-Bereich. Das heißt, das ist nicht mehr stark typisiert. Das heißt, wir müssen hier auch nicht unterscheiden zwischen Integern und Strings, sondern wir haben einfach Strings. Und schreiben hier noch in unser Ausgabe-Array dieses Event rein. Und jetzt kommt der schlimmste Part überhaupt. Wir müssen die Daten ja irgendwie dann an den Webserver zurückschicken lassen. Naja. Wir schreiben sie rein mit Printline. Das war die ganze Magic. Und schon werden die Daten an den Server geschickt, der speichert sie und kann sie auch wieder zurückschicken. Es gibt noch eine kleine Datei, die bei so Java-Sachen, Java-Web-Sachen mitspielen, das ist diese WebXML. Das ist quasi die Konfigurationsdatei von dem Java-Web-Server. Und naja, da muss man einfach nur irgendwie definieren, welche Klassen er jetzt bei welchem Pfad ausführen soll. Und das habe ich jetzt mal vorbereitet, damit ich hier nicht die ganze Zeit nur schreibe. Und starten wir kurz den Server neu. Der Webserver selber ist übrigens auch in Java geschrieben, was ganz nett ist. So, es hat sich nichts geändert, es sieht alles gleich aus, aber wenn ich jetzt einen neuen Termin hinzufüge, das Chaos-Seminar, Montag um 20 Uhr und drücke auf Speichern und lade jetzt die Seite neu. Ups. Man kennt den V4-Effekt. Dann kann ich ja gleich noch zeigen, wie man so eine Web-Anwendung debuggen kann. Also Chrome hat da so eine super Web-Entwicklungskonsole und da kann man jetzt mal reinschauen, was da genau passiert. Chaos-Seminar um 20 Uhr. Und, ach, das schickt gar nichts. Ich glaube, ich habe die Seite nicht komplett neu geladen, sondern noch aus dem Cache. Ah, es ist da geblieben. Man sieht hier jetzt auch noch ein paar andere Events. Genau, ich habe das Ganze natürlich daheim auch mal ausprobiert, als ich das geschrieben habe. Und da sind noch ein paar andere Sachen jetzt aus der Datenbank rausgerutscht, die ja schon drin sind. Aber sagen wir wollen jetzt noch einen neuen Termin, sagen wir Dev Radio am Sonntag um 14 Uhr. 13 Uhr. Schreibt das mal auf die Webseite, das steht da gar nicht. Ich habe rumguckt. Vielleicht war ich auch zu doof. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier das eingetragen. Ich meine, es geht ja 2 Stunden, also wenn es um 13 Uhr anfängt, dann können wir ja gleich den zweiten dazu machen. Dev Radio, Sonntag, 13 Uhr. Ups. Und schon haben wir unsere beiden Dev Radio Termine drin. Und wenn ich jetzt die Seite neu lade, bleibt das Ganze da. Wir können uns das auch schön hier in dieser Network-Ansicht angucken. Ich lade jetzt die Seite nochmal neu. Da kommt hier dieser API-Aufruf. Und man sieht hier die Response, die man kriegt. Also so sieht das Ganze codiert in JSON aus. Oder weil das JSON ist, kann das Chrome direkt anzeigen. Und ich habe hier meine einzelnen Objekte und kann die mir auch so schön anschauen. Und damit vielleicht auch noch weiter rumspielen. Und naja, die ganze Webanwendung hat mich zu entwickeln 30 Minuten gedauert. Also die Leute, die einen Zobra hinter sich haben oder vor sich haben, die wissen, wie viel Angst die meisten vor so einem Wochenplaner haben. Ich habe jetzt 30 Minuten reingesteckt. Da fehlt jetzt zwar noch ein bisschen, aber es ist wirklich total easy, mit den ganz einfachen Mitteln geile Webanwendungen zu bauen. So, jetzt muss ich nur wieder zu meinem Vortrag zurück. Ja, und eigentlich habe ich jetzt gezeigt, wie es geht und ich bin gern bereit, mich allen Fragen, die vielleicht gekommen sind oder auch nicht gekommen sind, hier zu stellen. Also das ist Web-Anwendungsentwicklung, es ist nicht so schwierig. Ja, Markus?
Ich habe das Gefühl, dass sich nichts hat hier, wenn es richtig durchgesetzt hat. Was ist denn deine Meinung, warum nicht?
Die Frage war, warum sich XHTML nicht so ganz durchgesetzt hat. Ich erkläre mal noch kurz, was XHTML ist. XHTML ist ein HTML-Standard, welcher direkt in XML, also welcher als XML-Definition auch definiert ist und deswegen ja, eventuell besser geparst werden kann oder zumindest weniger so Artefakte erlaubt, wie in HTML gibt es zum Beispiel Text, die öffnet man und schließt man nie. Das geht in XML ja nicht. Warum sich der nicht durchgesetzt hat, das ist eine gute Frage. Also zu HTML4-Zeiten, als dann XHTML1 kam, habe ich selber angefangen, XHTML-Seiten zu schreiben, weil das Ergebnis in allen Browsern besser lief. Letztendlich hat sich aber dann, als diese Working Group für HTML5 angefangen hat, haben die sich recht schnell von XHTML wieder verabschiedet. Ich glaube, weil es an vielen Stellen einfach ein bisschen einschränkend ist. Was der genaue Grund ist, kann ich aber... Patrick?
Es kommt noch aus Zeiten, wo es Internet langsam war. Das heißt, man braucht einfach ein Drittel mehr, 50% mehr Text. Und dieser Overhead war damals
von Straße. Patrick meint gerade noch, dass das noch aus den Zeiten kommt, wo das Internet langsamer war und XHTML braucht einfach ein bisschen mehr. Ja, mehr Band, also ist mehr Text und deswegen dauert es länger zum Übertragen. Ja. Weitere Fragen? Tobi.
Was würdest du denn für Sprachen an Anfänger oder Webentwickler zusammenfassen?
Was ich für Sprachen für führenden Anfänger der Webentwicklung vorschlagen würde. Ja, sagen wir es mal so, wenn derjenige schon programmieren kann, dann hat er eigentlich die freie Wahl, also auf Client-Seite auf jeden Fall HTML, CSS und JavaScript, wobei HTML und CSS ja eigentlich nur Beschreibungssprachen sind, und JavaScript, um da ein bisschen Leben einzuhauchen. Auf Server-Seite kann er nehmen, was ihm gefällt. Ich finde JavaScript, also Node.js, sehr cool. Wie man gesehen hat, funktioniert auch Java recht cool, so um Webanwendungen zu bauen. Aber eigentlich kann man alles nutzen. Also ich habe auch schon mal in C eine Webseite programmiert. Das ist ein bisschen umständlicher, aber es geht auch. Würde ich aber jetzt vielleicht nicht als Anfänger empfehlen. Also ich würde einfach so die Sprachen, die man kann, nutzen, und wenn man wirklich noch keine kann, dann kann man sich PHP mal angucken. Wenn man wirklich mal schnell reinrutschen will und gucken mag, ob das für einen ist, ist PHP, glaube ich, recht schnell zum Verstehen. Ja, ansonsten, ja, eigentlich PHP finde ich für sowas eigentlich echt gut. Oder Node.js. Wobei man sich bei PHP viel weniger Gedanken machen muss. Weil PHP ist einfach für Nicht-Programmierer gedacht, und da gibt es einfach Ressourcen im Internet ohne Ende. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Brennt? Oder Markus? Was möchtest du jetzt von mir hören? Ah, du meinst, um Inhalte zu finden, wie es funktioniert, oder? Also wenn ich die Frage gerade richtig verstanden habe, dann geht es darum, was für Suchmaschinen ich benutze, um Informationen über Webentwicklung zu finden. Nicht?
Was für Suchmaschinen benutzt? Und wenn du bei einem programmiert hast, dann programmiert
das. Ah, was die Suchmaschine selber benutzt. Das ist eine gute Frage. Also, jetzt muss ich doch, auch wenn ich mich den ganzen Vortrag eigentlich drum gedrückt habe, mal Facebook erwähnen. Facebook hat ja auch eine Suchfunktion, die recht viel finden kann über Personen. Ist jetzt vielleicht nicht die klassische Suchmaschine selber, aber Facebook ist komplett in PHP geschrieben. Die haben irgendwann mal angefangen, da eigene Interpreter für zu schreiben, weil der Haus-PHP-Interpreter denen nicht mehr ganz gereicht hat und die da Optimierung reingebaut haben. Also sowas geht in PHP. Ja, was aber immer noch PHP-Code umwandelt. Ansonsten, was Google jetzt zum Beispiel benutzt oder andere Suchmaschinen, weiß ich nicht. Also die Algorithmen sind ja Programmiersprachen unabhängig. Die kann ich ja, also ich kann Suchalgorithmus in jeder Programmiersprache schreiben, wo ich möchte. Und nachher würfe ich einfach, welche mir lieber ist oder welche ein bisschen schneller ausgeführt wird. Deswegen, selber habe ich noch keine wirkliche Suchmaschine geschrieben, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Renz, du hattest noch eine Frage? Ich wiederhole die Frage nochmal ganz kurz. Also wenn man eher so ein technischer Mensch ist und wenig mit Gestaltung zu tun haben möchte, wie kann man mit CSS ganz leicht ganz tolle Sachen machen? Da muss ich jetzt in die Framework-Kiste greifen. Und ich mache jetzt mal wieder Werbung für irgendwelche sozialen Netzwerke. Genau, du sagst es schon, es gibt zum Beispiel Twitter Bootstrap, das ist ein, es ist ein bisschen HTML, bisschen CSS und auch ein bisschen JavaScript, aber es sieht cool aus, also hat hier so tolle Komponenten, wo so Glyphen und Dropdowns, die dann hübscher aussehen, und das mit relativ wenig, dass man relativ wenig dazu machen muss. Also wenn man wenig damit zu tun haben möchte, benutzt man irgendwelche Frameworks, weil die haben, da stecken teilweise Designer dahinter, die haben viel Arbeit gemacht, reingesteckt, damit das hübsch aussieht, und ich meine, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das ist, und das Ganze ist Open Source, also da gibt es viele. Ansonsten gibt es auch jQuery UI, das habe ich vorhin für den Kalender benutzt. für den Dialog und so. Da gibt es Sachen wie Sand am Meer. Muss man einfach CSS und JavaScript-Frameworks googeln und würfeln, welches einem am besten gefällt. Du meinst die Seite? Ja. Soll ich, ja, ich kann die auch zeigen. Also so als Ressource wäre dann... Genau.
Also das ist ja nicht so vor 20 Jahren mal.
Also das stimmt tatsächlich, damals als ich angefangen habe damit, also noch mit diesem Buch hier, mit dem alten HTML-Buch, googelt man ja dann auch irgendwo oder sucht man im Internet ein bisschen nach Informationen, wie man mehr machen kann oder andere Sachen. Self-HTML ist da eine so eine Ressource, wo man viel zu findet, wobei ich finde, dass die Inhalte teilweise veraltet sind. Was ich sehr empfehlen kann, ist die Seite w3schools.com. Da gibt es Learn HTML, Learn HTML5, Learn CSS, Learn CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, JSON, Google Maps, okay. Und auch auf Server-Seite. Also das ist eine wirklich geile Seite. Hätte ich die damals gekannt, hat mir das einiges einfacher gemacht. Ich habe sie leider erst so vor 3 Jahren kennengelernt oder vielleicht auch 4, ich weiß nicht.
Sei froh, die hatte damals total falsche Inhalte.
Ah, okay, die hatte wohl früher noch falsche Inhalte. Aber ich finde die jetzt mittlerweile echt super und ich gucke da heute noch viel nach, wenn ich jetzt zum Beispiel, gibt es hier auch eine CSS-Referenz, wenn ich wissen möchte, was der Border-Radius genau für Parameter entgegennimmt, dann schaue ich da rein. So, ja.
Also, historische Betrachtungen kommt ja am Schluss ab und zu mal so ein Ausblick. Wie schätzt du denn eigentlich, wie es mit so diesem Thema weitergeht?
Ich soll noch einen Ausblick geben, ja. Also Ausblick fällt eigentlich gar nicht so schwer, weil... Also, das Web ist verdammt jung. Das Web ist ungefähr so jung wie ich, nur 3 Jahre älter. Und da ändert sich noch viel. Da wird sich viel ändern noch. Und wir sind mit HTML5 noch nicht fertig. Also HTML5 ist aktuell noch in Entwurf. Und da kommt noch viel dazu. Also es gibt teilweise Betriebssysteme, die benutzen nur noch Web-Anwendungen. Man schreibt keine wirklichen Anwendungen mehr, sondern es sind eigentlich Webseiten, die interpretiert werden und dann wie Anwendungen fungieren. Also Firefox OS macht, glaube ich, sowas und Chrome OS war auch so gedacht. Auf Smartphones wird das viel benutzt zum mobile Anwendungen. Da gibt es zum Beispiel das Framework PhoneGap, wo man einfach mit HTML, CSS, JavaScript seine iPhone-App schreibt und nachher auf den Knopf drücken hat die für iPhone, Android, Windows Phone und alles Mögliche, weil das eigentlich nur in einem Browser ausgeführt wird. Also das Web hat grenzenlose Möglichkeiten. Wir werden, also auch JavaScript wird nicht aussterben, das wird noch mehr werden. Ich glaube auch noch viel mehr auf Serverseite. Zum Beispiel, also MySpace ist ja ein bisschen so vom Fenster, vom Vorhang ein bisschen verschwunden. MySpace wird gerade ein bisschen neu entwickelt und zwar in Node.js. Die machen ein neues MySpace, wo auf Node.js basiert. Also JavaScript wird man nicht mehr los, denke ich. Da kommt noch viel, viel mehr. Okay. Noch welche Fragen? Ja?
Bestätigen kannst du das Gefühl, wenn es das ganze Web-Zeugs gelungen ist, gibt es wahnsinnig viele neue Hypes und viele Sachen, die dann ausprobieren. Und ich halte es aktuell für am besten, bald mal 10 Jahre, um dann die Namen zu lernen.
Ja, das Web hat viele Hypes, das stimmt. Ich meine, es gab mal den GWT-Hype vor ein paar Jahren, weil. Es war neu und so. Also beim Webcom laufen neue Sachen. Seien es irgendwelche Web-Frameworks, seien es revolutionäre Programmiersprachen. Da kommt aus dem Hause Google ganz oft was dann 2 Wochen später man mehr kennt. Da fallen mir auf Anhieb 3, 4 Programmiersprachen ein, die es da mal gab und nicht mehr gibt. Oder noch gibt, aber nicht benutzt werden. Aber ob man da jetzt 10 Jahre warten sollte, um dann was einzusetzen, würde ich nicht sagen. Generell bei so Web-Technologien kann man sich einfach mal angucken, wie groß ist die Userbase, die da dahinter steht. Und wenn da mal 10.000 Leute dahinter stehen, dann stirbt es auch nicht so schnell aus. Die PHP steht so viel in der Kritik und soll so schlecht sein und trotzdem benutzt jeder. Deswegen, man kann auch neue Technologien gut einsetzen, ohne schlechtes Gewissen.
Die PHP-Kritik ist ja sehr vielfältig. Die Kritik gegen den Beta, die Kritik gegen
Ja. Trotzdem benutzt ja, jeder.
Insbesondere auch die Applikationen, die sind
geschrieben worden. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Also man kann auch mit einer guten Programmiersprache schlechte Programme schreiben. Na, Nico, du oder?
Ja,
Das liegt daran, dass es halt eine Programmiersprache für Programmieranfänger ist und da halt so die üblichen Sachen, die man so kennt, aus anderen Programmiersprachen, die Fehler, die man dann eigentlich nicht mehr macht, die machen da halt jeder.
Kennst du dieses PHP-DB? Mhm. Wurde für den Baukennens. Also eine Zeit lang war es richtig Mode und es war dann auch Mode, eine CCC zu schreiben. Ja, ich benutze PHP-DB und mein Server ist nicht mehr meiner. Ja, das sagte schon bereits.
Ja, also da gibt es echt...
Also ich habe es jetzt aus der Sicht verloren. Wird das nicht mehr benutzt oder ist es sicher
geworden? Oh, weder noch, würde ich sagen. Also es wird immer noch benutzt und nicht viel sicherer geworden ist es auch nicht. Also die, gerade diese Open-Source-Web-Anwendungen, also Open-Source ist ja toll und Open-Source kann man nur, also Open-Source ist toll und das, jeder macht seine Web-Anwendungen und stellt sie unter Open-Source-Lizenzen. Dementsprechend viel Müll ist da teilweise auch unterwegs.
Ist es?
Ja, OpenSSL, okay. Nico, du mal. Okay, was ich mir vorstelle, was in CSS4 reinkommen sollte, vom 3D-Drucker bis zum Holodeck. Wow, ich bin eigentlich zurzeit echt zufrieden, was CSS3 angeht, aber man kann sich natürlich noch mehr vorstellen. Also bei CSS3 gibt es auch teilweise Animationen, also ich habe ein Objekt, wo sich dann irgendwie dreidimensional dreht, das geht schon, ohne irgendwelches WebGL oder irgendein OpenGL-Sachen. Was man in CSS4 noch reinmachen könnte, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich auch gar nicht so viel ins Design reingehe, sondern eher Anwendungen mache. Also da kann man sich im fantasiefreien Lauf lassen.
Wie hängt eigentlich heutzutage das CSS mit dem JavaScript zusammen?
Wie das CSS mit JavaScript heutzutage zusammenhängt, mehr oder weniger eng. Also so direkte Zusammenhang gibt es eigentlich nicht, aber man benutzt sie zusammen. Also ich habe vorhin von den Selektoren von jQuery gesprochen und da kann ich eben nach so CSS-Klassen und IDs suchen, die man auch von CSS benutzt. Aber so einen direkten Zusammenhang gibt es nicht. Also ich kann halt bei beiden ein bisschen, also ich kann vom Document Object Model aus CSS definieren, indem ich beim Element so einen Style-Tag mit angebe und ich kann von JavaScript aus den Style-Tag beschreiben. Das heißt, ich kann von JavaScript aus hübsch aussehen lassen, aber die andere Richtung geht eigentlich nicht so.
Also meine erste Erfahrung mit CSS war halt die, dass es, als es so aufgekommen ist, hatte ich noch mein alter Netscape und wenn man da JavaScript abgeschaltet hat, dann hat auch CSS nicht funktioniert.
Das gibt in meinen Augen ein bisschen wenig
Sinn. Wie sieht denn das Web bei dir aus?
Ah, das kann...
Ja, einfach so, wie ich es mir im Browser eingestellt habe.
Das kommt tatsächlich heutzutage öfter vor. Ich weiß nicht, warum es damals so war, aber es kommt heute sehr oft vor, dass die CSS, also die Information, was wie gestylt werden soll, erst von JavaScript übergeben wird. Also ich habe am Anfang nur mein HTML und von JavaScript aus sage ich dann, okay, und dieser Button soll jetzt bunt sein. Aber warum, sonst hängt das eigentlich nicht so direkt zusammen.
Ist das Schlüsselwort XPath irgendwie sinnvoll in diesem Kontext? Weil ich kenne das aus anderer Sprache, gibt es da das Ding, das nennt sich XPath und das soll was ähnliches wie diesen Selektoren sein.
Ah, jetzt hat... ob XPath, ich glaube, kommt von XML, gell? Also ob das vergleichbar ist mit den Selektoren von CSS, ich weiß, ich benutze jetzt gerade nicht so viel XPath und es sprengt auch gerade ein bisschen den Rahmen, aber ich würde sagen, so ungefähr das Gleiche kann man nicht machen. Ich kann halt irgendwelche Elemente zugreifen. So, ich glaube, dann haben wir alle Fragen. Oder gibt es noch welche? Cool. dann ja, bedanke ich mich bei euch allen für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim Webanwendungen entwickeln. Und einen schönen Abend. Ja, wegen Essen. Also für die, die hier zum ersten Mal sind, das ist so Tradition, dass man nach einem Chaos-Seminar noch für die, die Lust haben, gemeinsam